Ja, ihr liebe Geschwister, ich darf heute Fortsetzung machen. Und zwar aus dem Johannes 3. Wir kennen das Gespräch vom Herrn Jesus mit dem Nikodemus. Der Nikodemus ist ja ein Pharisäer gsi, wo auch als Lehrer in Israel bezeichnet wird. Ich möchte ab Vers, jetzt muss man schauen, dass es klappt, so ab Vers 1 lesen nochmal. Ich habe das letzte Mal Verse 1 bis 8 näher angeschaut und möchte heute Fortsetzung machen im Vers 9. Aber damit wir den Zusammenhang haben, möchte ich nochmal ab Vers 1 lesen. Johannes 3, 1. Ich glaube, ich stelle jetzt auf Schriftdeutsch um, weil diese Vorträge ins Internet gestellt werden. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete: Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann dies geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, oder Amen, Amen, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben, und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich lese noch Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Ich habe ja dieses Gespräch überschrieben mit einem nächtlichen Einzelunterricht. Jesus hat hier diesem Lehrer in Israel einen nächtlichen Einzelunterricht erteilt. Und diese Begegnung fand ja ziemlich sicher deshalb in der Nacht statt, weil Nikodemus nicht von seinen Pharisäerkameraden gesehen werden wollte, sondern es war ein heimliches Gespräch, aber Jesus hat sich darauf eingelassen. Und der nächste Einzelunterricht, den wir finden, ist gleich in Kapitel 4. Hier redet nämlich Jesus mit einer Samariterin am Jakobsbrunnen. Und diese beiden Begegnungen sind total unterschiedlich. Hier haben wir es mit einem Pharisäer zu tun, mit einem Obersten in Jerusalem. Wir sind hier in der Stadt und nachher ist Jesus bei den Samaritanern, die ja von den Juden verachtet wurden, und eine Frau, die 5 Männer hatte und ihren jetzt, und den Mann, den sie da noch hatte, war gar nicht ihr Mann. Das war ja eine total verachtete Frau. Und bei dieser Frau, da geschah aber etwas Außergewöhnliches. Die hat so mit Freuden Zeugnis gegeben, dass viele Menschen in Sychar zum Glauben gekommen sind, währenddem hier bei diesem Gespräch mit diesem vornehmen Pharisäer wir von keinen Auswirkungen lesen. Später sehen wir dann, dass Nikodemus noch eine gewisse Rolle spielt bei der Kreuzigung Jesu. Meine Vermutung ist, dass Nikodemus erst einige Zeit später zum Glauben gekommen ist und dann seine Begebenheit mit Jesus dem Johannes erzählt hat. Aber das können wir nicht mit Bestimmtheit sagen. Nachdem Jesus Nikodemus erklärt hatte, dass man von Neuem geboren werden muss und dass der Geist weht, wo er will, fragte der Theologieprofessor der damaligen Zeit: Wie kann dies geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht? Nikodemus nennt Jesus einen Lehrer. Und Jesus spricht Nikodemus mit der Lehrer Israels an. Was für eine Ironie. Eigentlich ist es ja genau umgekehrt. Jesus ist der eine wahrhaftige Lehrer. Er ist der Lehrer aller Lehrer. Und bei Nikodemus stellte sich heraus, dass er ein unwissender Lehrer war. Wir können davon ausgehen, dass Nikodemus die Ironie Jesu vernehmen konnte. Nachdem Jesus dem Lehrer Israels erklären musste, dass nur derjenige, der aus Wasser und Geist geboren wurde, in die Königsherrschaft Gottes eingehen kann, war Nikodemus zuerst einmal überfordert. Nicht, weil sein Intellekt oder seine Intelligenz zu schwach gewesen wäre, sondern einfach deswegen, weil ihm der Geist Gottes dies noch nicht geoffenbart hat und weil er die betreffenden Stellen aus dem Alten Testament noch zu wenig verinnerlichte. Wie kann das geschehen? Diese Frage erinnert mich an ähnliche Fragen, die wir heute auch immer wieder stellen. Zum Beispiel: Wie funktioniert das? Oder: Wie kommt man dazu? Oder: Was kann ich machen, dass das bei mir auch klappt, so wie bei den anderen? Das sind alles Fragen, die mich auch oft beschäftigen. Als lösungsorientierter Mensch würde ich gerne die Ursachen, die Vorgänge und die Funktionen aller Dinge erforschen. Das interessiert mich alles, ja? Und genau so war das wahrscheinlich auch bei Nikodemus. Wie oft dachte er wohl darüber nach, wie die einzelnen Ereignisse der Tora funktioniert haben? Vielleicht versuchte er mit seinen Theologiekollegen auch herauszufinden, wie ein Mose oder ein Josua funktionierte. Ich selbst ertappe mich auch immer wieder dabei, wie ich mit meinem Verstand die Funktionsweise des Geistes erfassen möchte. Aber genau da liegt das Problem. Der Geist funktioniert nicht wie ein frommer Computer. Wenn ich den Geist Gottes über eine Funktionsanalyse erfassen will, dann befinde ich mich definitiv auf dem Holzweg. Ich kann nicht das
Prinzip des Geistes erfassen und sagen, aha, jetzt weiß ich, wie der Geist Gottes funktioniert. Infolgedessen kann ich voraussagen, was der Geist Gottes als nächstes macht. Und genau das funktioniert nicht. Wir sehen es in der Bibel immer wieder. Die Frage ist natürlich dabei, wie kann ich mich davon befreien? Zuerst muss uns klar sein, dass wir als Menschen aus Fleisch und Blut den Geist Gottes niemals erfassen können. Trotzdem dürfen oder sollen wir über die Charaktereigenschaften des Geistes Gottes nachdenken. Und Paulus hat ja im 1. Korintherbrief gesagt, dass wir, die wir den Geist Jesu Christi haben, dass wir auch die Tiefen Gottes erforschen können. Ja, uns hat es der Geist geoffenbart. Wir haben ein ganz besonderes Vorrecht. Durch den Heiligen Geist in uns dürfen wir Dinge Gottes erkennen, die ein natürlicher Mensch nicht erkennen kann. Aber das ist ein absolutes Geschenk. Das hat nichts mit unserer Intelligenz oder Schlauheit zu tun, sondern nur mit dem Geist Gottes, der in uns Wohnung gemacht hat. Also wenn wir über den Geist Gottes nachdenken, dann sollten wir folgende Dinge festhalten. Das Erkennen der Charaktereigenschaften des Geistes Gottes kann nur dann geschehen, wenn er es uns selbst schenkt. Durch intellektuelle Anstrengungen ist das nicht möglich. Zweitens, das Geschenk einer solchen Erkenntnis geht allein auf den Willen Gottes zurück. Wenn er entscheidet, dass wir diese Dinge erkennen können, dann ist das ein absolutes Geschenk Gottes. Wir haben ja in diesem Text gelesen, der Geist weht, wo er will. Drittens, so wie ein Kind nichts dazu beitragen kann, dass es im Leib der Mutter gezeugt wird, so können wir die Neugeburt aus Wasser und Geist nicht machen. Das können wir nicht. Auch ein Nikodemus konnte diese Neugeburt nicht machen oder mit schlauem Nachdenken in die Wege leiten. An dieser Stelle gelangen wir aber zu unserer uralten Frage, was ist dann noch mein Part? Wo liegt dann noch meine Verantwortung, wenn alles Gott uns schenkt? Was habe ich dann noch für eine Verantwortung? Ich denke, unsere Verantwortung liegt zuerst einmal darin, dass wir wahr werden, ehrlich sind und nicht weiter die anderen und uns selbst betrügen. Wer aufrichtig ist und das Wort Gottes liest, bemerkt sehr schnell einmal seine eigene Verlorenheit und Erlösungsbedürftigkeit. Dadurch wird man demütig und es bleibt für einen nur noch die Hoffnung auf die Gnade Gottes. Wir erinnern uns, der Zöllner, der gebetet hat und sich auf die Brust geschlagen hat, hat gesagt, Gott sei mir dem Sünder gnädig. Mit diesem Ausspruch hat er erstens einmal gesagt, dass er ein Sünder ist, er hat das zutiefst erkannt und zweitens hat er nur noch eine Hoffnung und das ist die Gnade Gottes. Er hat seine ganze Hoffnung auf die Gnade Gottes gesetzt und das ist ganz wichtig. Sobald ein Mensch danach das Evangelium der Gnade realisiert, darf er mit Freuden feststellen, dass Gott uns genau diese erlösende und errettende Gnade mit Freuden zur Verfügung stellt. Lange Rede, kurzer Sinn. Durch Ehrlichkeit und Demut gelangen wir zur Gnade Gottes und damit zur Erlösung. Die meisten Pharisäer waren gewohnt, sich selbst mit ihren Mitmenschen zu vergleichen. Und dabei konnten sie feststellen, dass ihr äußeres Verhalten wesentlich vorbildlicher war als das der übrigen Menschen. Der Pharisäer hat ja gebetet, Herr, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, wie die Ehebrecher und wie dieser Zöllner da. Ich bin halt etwas
Besseres. Er hat sich selbst erhöht, er war hochmütig und hat auf andere heruntergeschaut. Also, sie dachten, sie seien überdurchschnittlich gute Menschen und sie gingen fälschlicherweise davon aus, dass Gott mit ihrem Dasein durchaus zufrieden sein müsste. Hätten sie sich die Worte des Alten Testamentes, welches sie ja so intensiv studierten, selbst zu Herzen genommen, wäre ihnen ihre eigene Verlorenheit bewusst geworden, was dann echte Demut zur Folge gehabt hätte. Alle, die mit ganzem Herzen auf Gott fokussiert sind, werden automatisch demütig und sie verlernen, die Sünder zu verachten. Gleichzeitig lernen sie auch, aus der Gnade zu leben. Das allein ist das wahre Leben. Wenn wir aus der Gnade Gottes heraus leben, das ist Leben. Als Lehrer Israels hätte er dies aus dem Tanach, das ist die hebräische Bezeichnung für das Alte Testament, das hätte er aus dem Tanach erkennen können. Aus Sprüche 18,4 wird deutlich, dass das Wasser unter anderem ein Bild auf das Wort ist. Das Wasser ist ein Bild auf das Wort. Jesus hat gesagt, aus Wasser und Geist geboren, ja? Dass das ein Bild auf das Wort Gottes ist und dass Gott den Menschen ein neues Herz und einen neuen Geist schenken wird. Das steht ebenso im Alten Testament, nämlich Hesekiel 36, Vers 26. Vielleicht tadelte Jesus Nikodemus deswegen, als er sagte, du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht? Nikodemus sollte erkennen, dass er nicht mit seinen intellektuellen Fähigkeiten in die Königsherrschaft Gottes eingehen kann. Nur durch das göttliche Geschenk einer Neugeburt würde dies möglich sein. Im nachfolgenden Abschnitt führt Jesus einen ganz entscheidenden Schritt weiter, indem er ihm deutlich macht, du musst auf das erlösende Wirken Gottes schauen, das, was Gott gemacht hat. Du musst erkennen, dass auch du von der tödlichen Schlange gebissen wurdest und du nur dann dem Tod entrinnen kannst, wenn du auf den schaust, der sich wie die erhöhte Schlange präsentiert. Vermutlich ging Nikodemus erst einige Zeit nach dem Geschehen von Golgatha ein Licht auf, so dass er das Gesagte in dieser Nacht wirklich verstehen konnte. Mit der nachfolgenden Geschichte über die erhöhte Schlange legte Jesus auf jeden Fall den entscheidenden Samen des Wortes in sein Herz. Jesus fährt fort, indem er sagt, Amen, Amen, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben. Und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Das Erste, was mir an dieser Stelle aufgefallen ist, ist, dass Jesus hier in der Wir-Form spricht. Wer ist aber mit dem Wir gemeint? Die Jünger waren damals noch kaum als Zeugen aufgetreten. Daher liegt der Schluss nahe, dass Jesus dabei an sich und Johannes, den Täufer, dachte. Auch Johannes durfte eine geistliche Schau haben, die er bereits bezeugte. Sein Zeugnis wurde aber von der Mehrheit der Pharisäer und Schriftgelehrten nicht angenommen. Eine weitere Frage, die sich aus dieser Bemerkung ergibt, ist, welche irdischen Dinge, über die Jesus gesprochen hat, meinte er hier? Nimmt er Bezug auf eine Rede im Johannesevangelium vor Johannes 3,12? Das Thema aus Johannes 3 ist eigentlich kein irdisches Thema, das ist eigentlich ein geistliches Thema.
In Johannes 2, 16b sagte Jesus im Tempel, nehmt dies weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus, zu einem Shoppingcenter.
Später sprach Jesus zu den Juden, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten.
Außer diesen beiden Aussagen kann ich im Moment keine anderen irdischen Dinge erkennen, die Jesus vor Johannes 3, 12 zu den Juden in Jerusalem sagte. Klar ist, die Juden haben die Händler nach der Tempelreinigung Jesu nicht bleibend aus dem Tempel entfernt. Und somit haben sie auch nicht geglaubt, dass dies nötig wäre. Also Jesus hat ja eine erste Tempelreinigung vollzogen, hat die Kaufleute, die Geldwechsler und die Taubenverkäufer hat er aus dem Tempel verjagt und hat gesagt, das ist ein Gebetshaus, das ist kein Kaufhaus hier. Aber als Jesus wieder weg war, sind die ja wieder eingezogen, denn es gab mindestens 2 oder 3 Tempelreinigungen, wenn man die Evangelien genau studiert. Also die kamen immer wieder in den Tempel rein. Sie haben nicht auf ihn gehört. Das Abbrechen und Wiederaufbauen des Tempels in 3 Tagen haben sie missverstanden und auch nicht geglaubt. Jesus war das ultimative Vorbild für eine vollkommene Vertrauensbeziehung zu Gott. Als solcher war ihm klar, dass das Haus Gottes niemals zu einem Kaufhaus werden durfte. Jesus war klar, dass wenn man aus dem Haus Gottes ein Kaufhaus macht, dass dadurch die Anbetung Gottes zerstört wird. Offensichtlich haben die Verantwortlichen über den Tempeldienst Jesus nicht geglaubt, dass sie die Entfernung der Händler aus dem Tempel als nötig angeschaut haben. Wenn sie ihm das nicht geglaubt haben, dann werden sie noch viel weniger an die himmlischen Aussagen Jesu glauben. Hier sehen wir einen direkten Zusammenhang zwischen Glauben an die Aussagen Gottes über irdische Dinge und dem Glauben an die Aussagen Gottes über himmlische Dinge. Also wenn das Wort Gottes uns irdische Dinge sagt, dann ist es wichtig, dass wir die glauben. Wer nicht glauben kann, dass Gott die jetzige Schöpfung durch sein Wort erschuf, wird auch Mühe damit haben, dass Gott einmal alles neu machen wird. Wer nicht glauben kann, dass der Herr Israel mit 10 Plagen aus Ägypten führte und sie mit dem Durchzug durch das Schilfmeer vor dem ägyptischen Heer rettete, wird auch kaum an eine Entrückung der Gemeinde Jesu glauben können. Wer nicht glauben kann, dass Jesus leibhaftig aus den Toten auferstanden ist, wird auch Zweifel daran haben, dass er jetzt zu Rechten der himmlischen Majestät sitzt. Etliche Wissenschaftler und moderne Theologen tun sich auch schwer damit, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde und dass er über das Wasser gehen konnte. Biologisch und physikalisch sind diese Dinge unmöglich. Aber für einen Gott, der Himmel und Erde erschuf, sind die eben erwähnten Unmöglichkeiten bzw. Wunder eine absolute Kleinigkeit. Also wenn er einen Menschen aus der Erde schaffen kann, dann kann er auch in einer Jungfrau einen Sohn entstehen lassen. Das ist doch überhaupt kein Problem. Ich frage mich immer wieder, warum es Theologen gibt, die sich dafür schämen, dass die Bibel von einer Jungfrauengeburt spricht. Es gibt nicht wenige Physiker und andere Wissenschaftler, die davon überzeugt sind, dass die vielfältigen genetischen Informationen in allen Lebewesen, und wir wissen, wir sind ja voll mit Informationen. Jede einzelne Zelle unseres Körpers enthält die Gesamtinformation unseres Leibes.
Das ist ja ein riesiges Wunder. Und so erkennen wir, hier ist eine große Information in jeder einzelnen Zelle. Und die Annahme, dass alle Geninformationen durch Zufall entstanden sind, bedarf eines wesentlich größeren Wunderglaubens als der Glaube, dass Jesus durch den Heiligen Geist gezeugt und vom Erschaffer des Lebens aus den Toten auferweckt wurde. Die himmlischen Dinge können wir nur erfassen, wenn wir dem ganzen Wort Vertrauen schenken, dem ganzen Wort Gottes, allen Aussagen der Bibel. Wie oft habe ich es schon erlebt, dass ich Aussagen der Bibel überhaupt nicht verstanden habe und dass sie mich zum Teil total verunsicherten. Trotzdem habe ich daran festgehalten, dass diese Aussagen zu den Reden Gottes gehören. Und in etlichen Fällen hat Gott mir manchmal erst Jahre später für diese unverständlichen Stellen ein vertieftes Verständnis geschenkt. Und danach wurden diese Bibelabschnitte eine umso größere Kostbarkeit für mich, so dass ich immer mehr über das Wort Gottes staunen konnte. In Bezug auf Vers 12 schreibt Heinz Schumacher: Jesus, der himmlischen Ursprungs ist, könnte Nikodemus noch ganz andere Dinge enthüllen. Doch ohne Glauben können sie nicht erfasst werden. Wir brauchen den Glauben, das Vertrauen in alle Worte Gottes. Durch das Vertrauen auf das Wort Gottes können die Gläubigen immer mehr die göttlichen und himmlischen Dinge erfassen. Der nächste Abschnitt offenbart uns den Zusammenhang zwischen Hinaufsteigen und Herabsteigen. Johannes 3, 13 bis 15. Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, das ist der Menschensohn. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm ewiges Leben habe. In den Himmel hinaufsteigen war und ist für die Menschheit seit jeher eine ganz große Herausforderung. In 1. Mose 11 wollten die Menschen einen Turm bauen, dessen Spitze an den Himmel reicht. Damit wollten sie sich einen Namen machen und eine Welteinheit erzeugen. Die Parallelen zur heutigen Zeit sind kaum zu übersehen. Mit modernster Technologie versucht die Menschheit, in den Himmel zu steigen, um sich einen Namen zu machen und mittels der Satellitentechnik die ganze Welt zu überwachen, damit eine sogenannte Welteinheit entstehen kann. Als Gott damals herniederstieg, um zu schauen, was da die kleinen Erdenwürmer treiben, machte er eine sehr interessante Aussage. Er sagte: Siehe, sie sind ein Volk und haben alle eine Sprache. Und dies haben sie angefangen zu tun, und nun wird ihnen nichts verwehrt werden, was sie zu tun ersinnen. Alles, was sie sich überlegen, können sie dann tun, weil sie eine Sprache haben. In der weltweiten Vernetzung der Wissenschaftler wird fast unisono Englisch gesprochen. Die forschende Menschheit hat somit wieder eine Sprache und kann fast alles tun, was sie zu tun gedenken. Heute reden sie davon, die Geninformationen des Menschen zu verändern. Sie reden von der künstlichen Intelligenz. Sie reden vom Transhumanismus und von all diesen Dingen, die die Welt scheinbar verbessern sollen. Erst als Gott damals die Sprache verwirrte, die Kommunikation nicht mehr funktionierte, fand ihr Unternehmen ein Ende. Letzten Sommer soll unter der Leitung des World Economic Forums eine weitere Cybersicherheitsveranstaltung stattgefunden haben, wo die Wirtschaft auf mögliche Cyberangriffe vorbereitet oder trainiert wird. So ein Cyberangriff könnte auch zu einem Ausfall des Internets und vielleicht auch zu einem großen Blackout in der Stromversorgung führen. Heute haben wir ja noch das Problem, dass es in Europa möglicherweise nächsten Winter zu wenig Gas gibt. Und wenn es zu wenig Gas gibt, können die Gaskraftwerke keinen Strom mehr produzieren und man hat kalte Wohnungen und die kalten Wohnungen werden dann mit Elektroöfen geheizt und dann fällt das Stromnetz plötzlich zusammen und dann kann es sein, dass wir ein, zwei, drei Tage, ich weiß nicht wie lange, ein Blackout haben in Europa. Ist alles möglich. Ob es kommt, weiß ich nicht, aber es ist wieder eine Sprachverwirrung. Wenn dann die Internetkommunikation nicht mehr funktioniert, dann haben wir so etwas Ähnliches wie eine Sprachverwirrung. Ob die Mächtigen dieser Welt Angst vor so einem Totalausfall haben oder ob sie ihn planen, um damit eine neue Weltordnung zu installieren, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob dieser Totalausfall kommen wird, aber wirklich wundern würde es mich nicht. Die Menschen wollten aber auch auf ganz andere Weise hinaufsteigen. Einige haben sich zu Göttern gemacht, andere versuchten sich durch außergewöhnliche Leistungen einen unsterblichen Namen zu schaffen, wieder andere wollten durch herausragende Religiosität oder durch ein überragendes Frommsein in den Himmel steigen. Viele Menschen möchten irgendeine Leiter emporsteigen, um ganz oben anzukommen. Und alle himmelstürmenden Programme werden scheitern und jeder kommt irgendwann ans Ende der Fahnenstange. Die Propheten haben schon lange verkündet, ich rede von Obadja 1,4, und wenn du dein Nest auch hochbautest wie der Adler und wenn es zwischen die Sterne gesetzt wäre, Raumfahrt, ich würde dich von dort hinabstürzen, spricht der Herr. Wir sehen, wie hochaktuell unsere Bibel ist. Und in Jesaja 14, Vers 12 bis 15 heißt es, wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte, zur Erde gefällt, Überwältiger der Nationen, und du sprichst in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes meinen Thron erheben und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinauffahren auf Wolkenhöhen, mich gleich machen dem Höchsten, doch in den Scheol wirst du hinabgestürzt, in die tiefste Grube. Viele Ausleger sind sich darin einig, dass hier von Satan die Rede ist. Auch die Pharisäer hofften durch eine große Schrifterkenntnis, das ewige Leben zu erwerben. So lesen wir es in Johannes 5,39. Nicht zuletzt deshalb sagt Jesus zu Nikodemus, und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, das ist der Menschensohn. Der Einzige, der in den Himmel hinaufsteigen kann und sich zu Rechten der Majestät setzen kann, ist derjenige, der von da kommt. Jesus ist nicht nur von ganz oben gekommen und hinabgestiegen, er hat sich freiwillig und in aller Demut erniedrigt bis zum Tod am Kreuz, damit alle, die an ihn glauben, auch in den Himmel kommen können. Wer in den Himmel kommen will, muss nicht hinaufsteigen, sondern sich demütigen, sich selbst erniedrigen. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Das ist das Geheimnis auf das kaum je einer kam. Erst Jesus hat uns diese geistliche Gesetzmäßigkeit geoffenbart, als er sagte, wer aber sich selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigen wird, wird erhöht werden. Die Verse 14 bis 15 beinhalten die Kernbotschaft des Evangeliums. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm ewiges Leben habe. In seiner größten Erniedrigung spricht Jesus von Erhöhung. Wie seltsam. Aus Philipper 2,8 geht hervor, dass der Tod am Kreuz eine maximale Erniedrigung war. Die Hinrichtung war grauenvoll. Der Spott und die Verachtung hätten nicht schlimmer sein können. Doch selbst in seiner Erniedrigung mussten die Menschen zu ihm aufschauen, zum Kreuz. Die meisten taten das zwar mit Verachtung, aber es kommt der Tag, wo jeder Mensch unter dem Kreuz niederknien und anbetend über die Liebe Gottes staunen wird. Das Volk Israel in der Wüste wurde von feurigen Schlangen gebissen, weil sie gegen Gott und Mose redeten. So lesen wir es in 4. Mose 21, die Verse 5 bis 6. Als sie ihre Sünde erkannten, baten sie Mose, dass er doch zu dem Herrn flehen möge, diese Schlangen zu entfernen. Daraufhin machte Mose auf Geheiß Gottes eine kupferne Schlange, befestigte sie an einen Stab oder an einen Banner. Wenn ein Gebissener auf diese kupferne Schlange sah, blieb er am Leben. Die vielen Schlangen im Lager führten dazu, dass sich praktisch alle mit diesen furchterregenden Reptilien beschäftigen mussten. Es ist davon auszugehen, dass alle noch nicht Gebissenen sehr darauf bedacht waren, möglichst alle Schlangen im Auge zu haben, damit sie ihnen ausweichen konnten. Aber letztlich blieben vermutlich die wenigsten von dieser Plage verschont. Nachdem einer gebissen wurde, gab es nur noch eine Möglichkeit, um überleben zu können. Man musste die kupferne Schlange am Banner anschauen. Die Schlange ist ja der Inbegriff für den Verführer, für denjenigen, der es meisterhaft versteht, ein geistlich tödliches Gift zu injizieren. Warum gab der Herr dem Mose ausgerechnet den Auftrag, eine kupferne Schlange herzustellen, um diese als Heilmittel vor den Schlangenbissen zu benutzen? Wäre nicht ein majestätisch wirkender Cherub das passende Zeichen gewesen dafür? Warum braucht es das Bild eines tödlichen Tieres und warum das Symbol für den Verführer? Als Mose und Aaron dem Pharao begegneten, verwandelte sich vor dessen Angesicht der Holzstab Aarons in eine Schlange. Das beeindruckte den Pharao nicht sonderlich, da seine Magier und hochrangigen Okkultisten dies ebenfalls vermochten. Doch einen kleinen bedeutenden Unterschied gab es dann doch. Der Stab Aarons fraß alle anderen Stäbe oder Schlangen der Zauberer. Die Zauberer Ägyptens beherrschten diese tödlichen Tiere. Sie zeigten allen, wie sie das todbringende Tier unter Kontrolle haben. Ist das heute nicht ähnlich? Glauben die Menschen heute nicht auch, man könne das Todbringende unter Kontrolle halten? Wer kann sich nicht an die Sätze bekannter Persönlichkeiten erinnern? Yes, we can. Oder wir schaffen das. Oder denken wir an eine ZDF-Dokumentation, wo es hieß,
Klimahelden, wie wir die Welt noch retten können.
Indem wir das Klima retten. Mit anderen Worten, wir haben Probleme, aber wir können sie beherrschen bzw. in den Griff bekommen. Wir können das Todbringende und schon gar nicht den Tod unter Kontrolle halten. Das können wir nicht. Wer das glaubt, glaubt einer Lüge und ist bereits dem prophezeiten Irrwahn zum Opfer gefallen. Paulus hat für die Endzeit einen Irrwahn prophezeit, ja, dass sie der Lüge glauben, 2. Thessalonicher 2,11. Der Stab Aarons wird zur Schlange und frisst alle anderen todbringenden Schlangen. Am Kreuz von Golgatha ist Jesus für uns tatsächlich zur Sünde geworden. Paulus schreibt dazu in 2. Korinther 5,21, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. In 1. Mose 3 wurde die Schlange verflucht, so dass sie auf dem Bauch kriechen und Staub fressen musste. Am Kreuz nahm Jesus die Sünde der ganzen Welt auf sich. Er war der Verfluchte, der am Holz hing. Paulus schreibt das in Galater 3,13. Verflucht ist, wer am Holze hängt. Er wurde zum verachteten Abschaum des gesamten Kosmos. Er hat sich so sehr mit den Verfluchten identifiziert, dass diejenigen, die Jesus am Kreuz hängen sahen, dachten, das muss ein wahrhaft von Gott Verfluchter sein. Jesus war mit seinen Wundern bestimmt der größte Verführer, der je über die Erde ging, und jetzt gab Gott ihm die Quittung. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass der Sohn Gottes oder der Messias jemals an einem Kreuz hängen würde. Das konnten sie sich nicht vorstellen. Sie dachten, der Messias, der wird majestätisch einziehen in Jerusalem und wird uns befreien vom römischen Joch. Aber der Messias wird unmöglich am Kreuz hängen. Denn jeder, der am Kreuz hängt, ist ein Verfluchter. Er sah tatsächlich aus wie die altbekannte Schlange aus. Und ausgerechnet in diesem Zustand hat Gott den Tod besiegt. Ausgerechnet im Zustand eines Verfluchten offenbart sich die größte Liebe im ganzen Universum. Hier hat Jesus die Grundlage geschaffen, dass der Tod in Sieg verschlungen wird. Der Tod wird dann in Sieg verschlungen, wenn das Sterbliche das Unsterbliche anziehen wird. Um den Tod zu entkommen, müssen die Menschen die erhöhte Schlange bzw. den gekreuzigten Christus anschauen. Was aber geschieht beim rechten Blick auf den Gekreuzigten? Es entsteht das neue Bewusstsein, dass Jesus alle meine Sünden ans Kreuz getragen hat, dass ich mich jetzt der Sünde für tot rechnen darf, so schreibt es Paulus in Römer 6,11, dass ich mich jetzt mit seiner Gerechtigkeit beschenken lassen darf. Der richtige Blick auf das Kreuz lässt uns die alles überragende Liebe Gottes immer mehr erkennen. Er führt zu einer Erfüllung mit der Gottesliebe. Wer diese Gottesliebe in sich trägt, hat auch Gott und das wahre Leben in sich, so dass er unmöglich in den Tod kommen kann, auch dann nicht, wenn sein Körper noch sterben muss. Nicht zuletzt deshalb schreibt Johannes, wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. 1. Johannes 4,12. Ich komme zum Schluss. Der Glaube an die erhöhte Schlange bzw. das Vertrauen auf den Gekreuzigten rettet vor dem Tod. Es würde mich nicht wundern, wenn Jesus auch bei den Emmaus-Jüngern diese Begebenheit aus dem vierten Buch Mose erwähnte, um ihnen deutlich zu machen, dass der Messias Israels zuerst leiden und sich zur Sünde machen lassen musste, bevor er in seine Herrlichkeit eingehen konnte. Interessant wäre ja zu wissen, was sich Nikodemus dabei dachte, als Jesus die Erhöhung des Menschensohnes mit der Erhöhung der kupfernen Schlange verglich. Wie stellte er sich diese Erhöhung vor? Ob er dabei schon an eine Kreuzigung des Menschensohns dachte, mag ich zu bezweifeln. Er verstand vielleicht, dass der Glaube an den Menschensohn zum ewigen Leben führen würde. Aber konnte er es auch schon glauben? Auch das bleibt an dieser Stelle offen. Persönlich gehe ich davon aus, dass Nikodemus erst nach der Auferstehung erkennen konnte, was es mit der erhöhten Schlange auf sich hat. Und ich gehe davon aus, dass Nikodemus ein Jünger Jesu wurde, der durch den Glauben an ihn auch zum ewigen Leben kam. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Nikodemus dem Johannes erst etliche Jahre nach Pfingsten von diesem nächtlichen Gespräch berichtete, nämlich dann, als ihm auch klar wurde, was es mit dieser erhöhten Schlange und dem erhöhten Menschensohn auf sich hatte. Der Blick auf die erhöhte Schlange bewahrte damals die Israeliten vor dem sicheren Tod. Und der glaubende Blick auf das liebende Werk Gottes auf Golgatha bewahrt uns Menschen davor, in den Herrschaftsbereich des Todes zu kommen. Ich möchte noch beten. Lieber himmlischer Vater, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du deinen Sohn gesandt hast und dass du, Herr Jesus, dass du dich zur Sünde machen ließt. Du hast unsere ganze Sünde und unsere ganze Schuld hast du ans Kreuz getragen und hast uns deine göttliche Gerechtigkeit geschenkt und schenkt, dass wir immer wieder aufblicken zu dir, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, und zu dir, der du zur Rechten der Majestät sitzt. Herr, dich allein wollen wir anbeten und dir alle Ehre geben für deine wunderbare Liebe. Wir beten dich an und loben und preisen dich von ganzem Herzen. Amen. Amen.
Dass Jesus
Zum Schluss Segen möchten wir noch aufstehen, wer kann. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Gott befohlen. Adolf Hitler.